Das Ordensleben ist auch innerhalb der Kirche nicht als Massenphänomen gedacht, sondern als etwas für vielleicht durchaus wenige.
Heute werfen wir einen Blick auf die Ordenswelt damals und heute, auf Wandel und Herausforderungen und auf die Frage, was Ordensleben im 21. Jahrhundert ausmacht, warum Orden nie eine Massenbewegung waren und trotzdem Zukunft haben, warum Gemeinschaft heute wieder neu gesucht wird und warum die drei evangelischen Räte Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam Freiheit eröffnen und gerade deshalb nicht zeitgemäß sein müssen. In Österreich leben rund 4000 Ordensleute und im Gespräch mit dem neuen Führungsduo der österreichischen Ordenskonferenz, Schwester Franziska Madl und Propst Anton Höslinger, nähern wir uns dieser besonderen Lebensform aus Erfahrung und Überzeugung. Mein Name ist Renate Magerl und ich wünsche euch nun viel Freude beim Hören.
Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Liebe Schwester Franziska, lieber Propst Anton, ihr seid seit ein paar Monaten, einigen Wochen, die beiden neuen Vorsitzenden der österreichischen Ordenskonferenz. Schwester Franziska, mit dir steht auch erstmals eine Frau an der Spitze der Ordenskonferenz. Und ich möchte euch beide jetzt fragen, wie geht's euch als neues Führungsduo und was ist seitdem passiert?
Mir geht's sehr gut. Oder wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, mir geht's wieder sehr gut, weil die ersten paar Wochen nach der Generalversammlung schon ziemlich heftig waren, mit vielen Zusatzterminen, vielen Anfragen, alles, was da dringend noch vor Weihnachten sein musste. Aber dieser erste Hype hat sich gelegt und ich finde unsere neue Zusammenarbeit sehr schön. Der neue Vorstand hatte ja noch keine Sitzung, aber auf das freue ich mich auch sehr, die neuen Vorstandsmitglieder kennenzulernen. Und ja, ich freue mich.
Ja, es waren doch einige Interviewtermine gleich zu Beginn. Auch einige Weihnachtsinterviews hast du absolviert.
Ja, es war eine Flut an E-Mails und Nachrichten, auch an Anliegen, die ich ja zum Teil auch gar nicht erfüllen kann. Also ich bin die Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und da kann ich nicht jedes Problem lösen, das sich in der Kirche Österreichs zeigt.
Und aus Mediensicht gesprochen, wart ihr ja auch sehr spontan. Also ihr seid am Montag gewählt worden und am Dienstag zum Mittag haben wir schon die erste kleine Pressekonferenz sozusagen angesetzt gehabt mit APA und Katpress und Radio Klassik Stephansdom. Also es ist gleich sehr intensiv losgegangen. Und seitdem, was hat sich getan? Also der neue Vorstand wird sich bald mal treffen. Ihr habt euch wahrscheinlich auch schon getroffen. Wie waren so die ersten Wochen?
Im Gegensatz zu Schwester Franziska, die die letzten 3 Jahre schon als zweite Vorsitzende an der Spitze der Ordensgemeinschaften gestanden ist, betrete ich ja in gewisser Weise Neuland. Es ist richtig, es hat gleich intensiv begonnen, aber es war auch sehr gut zu erfahren, dass ein sehr vertrauensvoller Umgang in dem ganzen Führungsgremien herrscht, so dass man sich da auch in der Arbeit gleich wohlgefühlt hat und man auch sehr zuversichtlich auf die kommenden Jahre blickt.
Schauen, was noch alles kommt. Spannend ist ja auch, also ihr seht jetzt natürlich in eurem Habit unterschiedlich aus. Propst Anton, du bist schwarz und die Schwester Franziska im weißen Habit, aber eine Gemeinsamkeit habt ihr. Ihr seid in eurer Ordensspiritualität beide augustinisch geprägt. Jetzt weiß man von dir, Propst Anton, Augustiner Chorherrn, da steckt das im Namen drinnen. Schwester Franziska, du bist eine Dominikanerin. Erklärt uns mal und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was macht dieses Augustinische aus und wie kommt es bei den Dominikanern rein?
Bei den Augustiner Chorherrn ist es so, dass sie sich tatsächlich bis auf den heiligen Augustinus zurückführen und sein Lebensideal, das er als Bischof gepflegt hat, dass er ganz bewusst die Priester seiner Bischofsstadt um sich gesammelt hat, um mit ihnen ein gemeinsames Leben zu führen. Und das ist eben auch unser Ordensideal, eine Gemeinschaft von Priestern, die ein gemeinsames Ordensleben führen und gemeinsam arbeiten, vor allem in der Seelsorge, wie es eben vom Ursprung her auch so gemeint war.
Auch unser neuer Papst ist ja Augustiner.
Er ist Augustiner, kein Augustiner Chorherr. Die Verwechslung war nach seiner Wahl, haben wir sehr oft gehört. Und ich habe sehr oft darauf hinweisen müssen, dass es sich hier um zwei verschiedene Orden handelt. Aber beide haben die Ordensregel des heiligen Augustinus. Von der Entstehung her ist es aber recht unterschiedlich, weil der Orden der Augustiner, in der der Papst zu Hause ist, war eine Eremitengemeinschaft in Italien, die dann zusammengefasst worden ist und die Augustinusregel übernommen hat. Bei uns geht es eben weiter zurück, dass wir aus diesen Priestergemeinschaften entstanden sind.
Und Schwester Franziska, du bist Dominikanerin. Wie kommt jetzt da der Augustinus rein?
Der heilige Dominikus war, bevor er den Predigerorden, das ist ja eigentlich unser offizieller Name, wir sind der Orden der Prediger, bevor er den Orden gegründet hat, Mitglied des Domkapitels in Osma in Spanien, das so eine Priestergemeinschaft war, die nach der Augustinusregel gelebt hat. Das heißt, der heilige Dominikus kannte die Augustinusregel, das war schon die Spiritualität, in der er beheimatet war. Und als er den Predigerorden gegründet hat, gab es schon die Vorgabe kirchlicherseits, dass keine neuen Ordensregeln geschrieben werden sollen. Und er wurde aufgefordert, eine bestehende Ordensregel zu wählen für seinen neuen Orden. Und das lag natürlich auf der Hand. Einerseits, weil er es kannte, andererseits, weil die Augustinusregel halt einfach auch sehr geeignet ist, dafür adaptiert zu werden. Sie ist relativ kurz. Sie konzentriert sich auf die wesentlichen Dinge, so auf die Grundlagen, warum führen wir dieses Leben, und verliert sich weniger in Details. Also da werden nicht so kleine Alltagsdinge geregelt, sondern die Augustinusregel hat eher den Blick auf das große Ganze. Und in dieser Offenheit ist sie natürlich gut geeignet, um an unterschiedliche Lebenssituationen angepasst zu werden. Das heißt, der heilige Dominikus und die erste Gemeinschaft, die haben diese Augustinusregel übernommen und haben eigene Konstitutionen, ist das Wort, dazu geschrieben, um näher zu präzisieren, wie unser Leben aussehen soll.
Und er wird ja mit diesem brennenden Herz dargestellt, wenn ich es richtig im Kopf habe?
Der heilige Augustinus, ja.
Was hat es damit auf sich?
Augustinus hat in seiner Theologie und in seiner Spiritualität sehr großen Wert gelegt, dass wir Gott in uns selber finden. Das heißt, wenn wir uns auf die Gottsuche begeben, müssen wir in uns selber beginnen. Und Gott, der in uns wohnt, muss eben im übertragenen Sinn auch in uns brennen, damit wir dieses Licht, dieses Feuer, das Gott repräsentiert, zu den Menschen nach draußen tragen. Und daher hat Augustinus als Attribut dieses flammende Herz, das eben von Gott in uns kommt.
Wirklich ein schönes Bild. Das sind jetzt so eure auch Gemeinsamkeiten, die man finden kann, diese augustinisch geprägte, aber es gibt eine Gemeinsamkeit, die ja alle Ordensleute teilen, und das sind die drei Ordensgelübde, Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Und die legen Ordensfrauen und Männer bei der ewigen Profess, also die Lebensweihe, vergleichbar mit einer Hochzeit vielleicht, ab. Und probieren wir so eine kleine Übersetzungsarbeit. Was bedeuten auch diese Gelübde? Was beinhalten sie? Was bedeuten sie auch für euch? Und wie könnte man es in der heutigen Zeit erklären?
Darf ich gleich eine kleine Korrektur oder Erweiterung anbringen? Also die sogenannten drei evangelischen Räte, Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam, das ist richtig, dass die für alle Ordensleute gelten. Das ist kirchenrechtlich betrachtet die Grundlage, auf der unsere Lebensform aufbaut. Aber tatsächlich wird das in unterschiedlichen Ordensgemeinschaften unterschiedlich gehandhabt, und auch bei der Profess werden nicht in allen Orden dieselben Gelübde abgelegt. Also wir versprechen nicht alle dasselbe. Monastische Orden in der Tradition des heiligen Benedikt haben andere Gelübde, und mein Orden, die Dominikaner und Dominikanerinnen, wir haben tatsächlich nur eines. Wir versprechen bei der Profess nur Gehorsam, weil in unserem Verständnis, in diesem Gehorsam, den wir Gott versprechen und den wir auf die Augustinusregel und unsere Konstitutionen ablegen, die drei evangelischen Räte enthalten sind. Also wir versprechen uns, an die Ordensregel zu halten und da ist es drinnen. Aber tatsächlich, es ist eine kleine Spitzfindigkeit, aber wenn man mal bei einer Professfeier dabei sein kann, kann man da die Ohren aufsperren und hören, was denn der oder diejenige tatsächlich verspricht.
Spannend. Das heißt, kirchenrechtlich ja, aber dann wird es von Orden zu Orden nochmal anders gehandhabt. Oder ich kenne auch ein paar Orden, die haben ein viertes Gelübde dabei.
Ja, und es ist auch inhaltlich, also es gibt ja Orden, die Stabilität versprechen, also wo Teil des Gelübdes ist, das ganze Leben an einem bestimmten Ort zu verbringen, also zum Beispiel in einem Benediktinerkloster. Und es gibt Ordensgemeinschaften, die das gerade Gegenteil davon leben, die versprechen, zur Verfügung zu stehen und jederzeit dorthin geschickt zu werden, wo die Gemeinschaft und oder der Obere oder die Oberin meint, dass sie am besten eingesetzt sind. Es macht dann schon im Verständnis und im Zugang zu dieser Lebensform einen nicht unbeträchtlichen Unterschied.
Jetzt sagst du, man kann verschickt werden von der Oberin, vom Oberen. Da spielt ja Gehorsam rein. Was bedeutet Gehorsam genau? Verliere ich meine Selbstbestimmung? Was bedeutet es?
Also Gehorsam kommt von Hören, das liegt im Wort ja drinnen und bedeutet primär einmal, dass wir hinhören und versuchen, den Willen Gottes für unser Leben zu verstehen und dass wir das in der Gemeinschaft gemeinsam tun, weil sich die Frage ja auch für uns als Ordensgemeinschaft stellt, was ist der Wille Gottes für uns? Wo will er uns haben? Wie sollen wir das ausführen? Und in so konkreten Entscheidungen ist das meistens ein Gespräch zwischen der Oberin und der einzelnen Schwester oder dem Oberen und dem einzelnen Mitbruder, ein gemeinsames Hinhören. Gleichzeitig ist da natürlich aber schon auch drinnen die Bereitschaft, offen zu sein für etwas, das mir zugetragen wird, wo ich vielleicht auf den ersten Blick sagen würde, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und diese Offenheit, wenn die auf beiden Seiten vorhanden ist, da kommt man auch gut weiter. Und ganz banal gesagt, ich sage das ganz gern, Ordensleute sind nicht die einzigen Menschen, die gehorsam sein müssen. Weil wenn ich verheiratet bin, das klingt natürlich, wir verwenden das Wort so nicht mehr, aber ich kann auch, wenn ich verheiratet bin, nicht einfach tun und lassen, was ich will. Und wenn ich Kinder habe, habe ich eine Verantwortung für meine Familie und dann kann ich auch nicht sagen, so, ich habe jetzt heute keine, mein Kind ist krank, ich habe heute keine Lust, mein krankes Kind zu pflegen. Oder ich habe Verantwortung für meine kranken Eltern. Also wir tragen ja als Menschen Verantwortung prinzipiell nicht nur für uns selber, sondern für Menschen, die uns anvertraut sind. Das ist in einer Familie so, da ist es halt weniger explizit, weil wir dieses Wort nicht mehr so verwenden. Im Ordensleben sprechen wir es halt noch aus.
Also ich höre raus, ein aufmerksames Aufeinanderhören, es geht um das größere Ziel der Gemeinschaft, also diese Gemeinschaft im Blick zu haben, was es ja auch eine Art Vertrag ist. Also man weiß ja beim Eintritt, was man gelobt, was man abschließt.
Ja, dafür gibt es ja diese lange Ausbildungszeit. Im Normalfall ist niemand so lange verlobt, wie Ordensleute eine Ausbildungszeit haben. Das ist ja ganz schlau so vorgesehen, dass man nicht heute eintritt und morgen Gelübde ablegt, sondern dass man diese lange Zeit hat, in der man selber das gut prüfen kann, ob das die Berufung ist, ob das das ist, was man will, ob man sich vorstellen kann, das ganze Leben durchzutragen. Umgekehrt aber auch, dass die Gemeinschaft das prüfen kann und dass auch die Gemeinschaft und die Oberen sagen können, das können wir uns nicht vorstellen, wir glauben, wir sind nicht der richtige Ort für dich.
Also es muss auf beiden Seiten passen.
Ja, eine Berufung muss auch angenommen werden.
Wie lang ist bei euch zum Beispiel die Ausbildungszeit?
In unserer Gemeinschaft mindestens 5 Jahre.
Und bei euch in Klosterneuburg?
Wir haben ein Jahr Noviziat und nach dem Noviziat wird die einfache Profess auf 3 Jahre abgelegt. Da beginnt auch dann das Theologiestudium und die Priesterausbildung. Nach 3 Jahren wird dann die ewige Profess abgelegt und dann wird das Studium noch fortgesetzt. Und erst nach Beendigung, nach Abschluss des Studiums, erfolgt dann bei uns Diakonenweihe, Priesterweihe. Diese Ausbildung zieht sich einige Jahre hin, um das eben auch qualitativ und gründlich machen zu können.
Also wenn ich richtig mitgezählt habe, 3 und 3 und 1 sind es mal mindestens 7 Jahre, je nachdem.
Je nachdem, wie lange das Studium braucht.
Ja, wir machen zum Beispiel im Normalfall erst ewige Profess, wenn wir mit der Ausbildung, also mit dem Studium auch fertig sind, wenn jemand studiert.
Sagen wir bei Gehorsam. Was bedeutet Armut?
Beim Gelübde der Armut gilt auch schon das Gesagte, dass die verschiedenen Orden dieses Gelübde verschieden auslegen und auch verschieden leben. Und das in einer sehr breiten Spannweite von einem franziskanischen Verständnis, wo also tatsächlich der Ordensmann, die Ordensfrau und der Orden selber danach trachtet, wenig zu besitzen, bis hin sicherlich auch zu einer Auslegung, wie es die alten Orden, die Benediktiner, die Augustiner Korn haben, wo es mehr darum geht, dass der Einzelne keinen Eigenbesitz hat, sondern dass alles, auch das aber sehr bewusst, ein gemeinsamer Besitz ist. Und da wird das Ordensgelübde der Armut dann auch relevant. Wie benütze ich diesen Besitz? Was tue ich damit? Das heißt, alles, was das Kloster zugegebenermaßen besitzt, wird für eine bestimmte Sache auch verwendet. Sei es für die Seelsorge, sei es für soziale Aufgaben, sei es für kulturelle Aufgaben, auch für die Ausbildung, wenn wir an die großen Benediktinerstifte mit ihren Schulen denken. Also da geht es darum, das, was wir gemeinsam haben, für unsere gemeinsame Arbeit zu verwenden.
Also als ganz praktisches Beispiel, wenn ihr ein Auto habt, dann gehört das jetzt nicht dir, sondern es gehört der Gemeinschaft.
Richtig, das ist auf das Stift angemeldet. Ja.
Um ein Gruppe runterzubrechen auch. Und dann gibt es noch das Dritte, die Ehelosigkeit.
Das ist natürlich meistens das Erste, was Menschen einfällt, wenn sie an Ordensleben denken. Und auch da gibt es so eine Spitzfindigkeit, die ehelose Keuschheit um des Himmelreiches willen, die Ordensleute leben. Das ist nicht dasselbe wie Zölibat von sogenannten Weltpriestern. Das wird immer in einen Topf geworfen. Das müssen wir immer wieder schön neu auseinandersortieren. Das eine ist eine kirchenrechtliche Regelung aus unterschiedlichen Gründen, die für Priester gilt. Und das andere ist dieser evangelische Rat, der abgeleitet wird von den Schriften des heiligen Paulus. Daher übrigens auch das Wort Rat, weil er ja sagt, es ist keine Anweisung, es ist kein Befehl, es ist ein Rat, an den wir uns halten können. Und in unserer ehelosen Lebensform soll etwas sichtbar werden von der Unverfügbarkeit des Lebens auch, ja. Dass dieses irdische Leben, das wir natürlich auch führen, nicht das einzige ist, sondern dass wir in unserem christlichen Glauben die Perspektive auf ein größeres Ganzes, auf das größere Heil haben, in Anbetracht dessen vielleicht manche Dinge, die uns menschlich wichtig sind, und alle diese Dinge sind auch uns Ordensleuten menschlich wichtig, dass sich da vielleicht manches relativiert. Also es ist die Kirche würde sagen, unsere Ehelosigkeit ist ein prophetisches Zeichen, wird vielleicht nicht mehr so einfach verstanden, wie es früher noch war. Aber Ordensleben ist ohne ehelose Keuschheit ja gar nicht vorstellbar. Das gehört zu unserem Selbst. Sollte die Kirche irgendwann zu dem Entschluss kommen, Pflichtzölibat abzuschaffen, wird das immer noch unsere Lebensform als ehelose Lebensform nicht berühren.
Weil es wird ja auch mit dem Gemeinschaftsleben nichts zu
tun. Man kann Ordensfrau oder Ordensmann nicht sein und gleichzeitig verheiratet. Gemeinschaftsleben ist ohnehin schon eine Herausforderung. Das muss man nicht zusätzlich noch schwieriger machen.
Sind diese drei Gelübde noch zeitgemäß?
Ich will vielleicht noch zu dem über die Ehelosigkeit Gesagten hinzufügen, dass wir gerade als Augustiner Chorherren, weil wir eine Priestergemeinschaft bilden, und es gilt auch für natürlich auch die anderen Orden, deren Ordensmänner Priester sind, im Grund beides kombinieren, diesen Ordensaspekt des ehelosen Lebens, den wir nicht gegen etwas tun, sondern um die Gemeinschaft bilden zu können, um in der Gemeinschaft leben zu können und arbeiten zu können, und eben unser priesterliches Wirken. Gerade auch bei den Augustiner Chorherren ist es ja vor allem in der Pfarrseelsorge, in der Pfarrpastoral wirksam, wo wir dann dieses priesterliche Lebensideal eben mit dem Ordensideal kombinieren, um diese Arbeit in der Seelsorge auch leisten zu können.
Gut, dass du das ansprichst. Das ist wahrscheinlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spannend. Bei den Augustiner Chorherren oder bei den Chorherren ist es ja auch, wenn ich es richtig weiß, bitte verbessert es mich, dass jeder Ordensmann auch Priester ist. Bei den Benediktinern muss ich die Priesterweihe nicht machen. Da kann ich auch im Bruderstatus sozusagen bleiben. Das ist schon auch was Besonderes bei euch.
Ja, das ist sicherlich ein gewisser Unterschied, weil auch historisch gesehen, weil die Benediktiner, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ursprünglich kein Priesterorden gewesen sind, dass es heute gerade in Österreich die meisten sind, hat sich historisch so entwickelt, auch durch die vielen Pfarrer, die die Benediktinerklöster übernommen haben. Aber bei den Augustinerchoren ist es vom Ursprung her so, von der Grundidee dieses Ordens, dass eben Priester eine Ordensgemeinschaft bilden und daher das hier schon gar kein Widerspruch ist, sondern das genau in Kombination zusammenfällt.
Sind die Gelübde noch zeitgemäß? Was sagt ihr?
Ich glaube, sie waren das nie und sie müssen das auch nicht sein. Das war, soweit ich das verstehe, schon in urchristlichen Zeiten eigentlich unpopulär, weil aus dem jüdischen Verständnis her, aus dem Schöpfungsauftrag, der sich aus den biblischen Texten ableitet, ist ja vorgesehen, die Erde zu bevölkern und die Menschheit zu vermehren und das Volk Israel am Leben zu halten. Und dass im Urchristentum dann aus der nahzeitlichen Erwartung, von der die ersten Christen bewegt waren, sich so eine radikalere Lebensform entwickelt hat, durchaus auch im Zusammenhang am Anfang während der Zeit der Christenverfolgung war das ja nicht notwendig. Das Ordensleben als besondere Lebensform ist ja erst nach Ende der Christenverfolgung entstanden durch Menschen, die versucht haben, den Glauben sehr ernst zu nehmen und sehr radikal zu leben. Und das war nie vorgesehen, eine Massenbewegung zu sein. Das war immer ein Programm für wenige, eine Art Sonderweg. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir haben so ein Bild vom Ordensleben, so von den großen Klöstern, von den großen Schwesterngemeinschaften auch im 19. Jahrhundert. Wenn man zurückblickt auf die ganze Kirchengeschichte, war das diese Zeit eigentlich der Ausnahmefall. Das Ordensleben ist auch innerhalb der Kirche nicht als Massenphänomen gedacht, sondern als etwas für vielleicht durchaus wenige. Und die Gelübde, das kann gar nicht zeitgemäß sein. Was wäre denn der prophetische Zeichencharakter? Wir sprechen immer davon, dass die Gelübde ein Zeichen sein sollen. Und das können sie ja eigentlich nur sein, wenn sie gegenläufig sind. Das ist vielleicht unpopulär, macht aber nichts.
Ich sehe die Frage nach der Zeitgemäßheit der Ordensgelübde ähnlich, weil sie, wie jetzt zuletzt gesagt wurde, ja ein Zeichen in die Gesellschaft hinein sein sollen. Und als solches Zeichen dürfen und müssen sie auch Fragen an die jeweilige Zeit stellen und müssen auch diese Frage bleiben und die auch sicherlich nie restlos von allen zu 100% beantwortet werden kann. Und man wird mit dieser Frage nach der Zeitgemäßheit der Ordensgelübde ja öfter konfrontiert. Und ich antworte dann immer darauf, an dem Tag, an dem sie zeitgemäß werden, müsste man sie abschaffen, weil dann haben sie ihren Zeichencharakter verloren.
Also es darf was Besonderes bleiben.
Ja, und das in meiner Erfahrung ist das ja auch genau das, was Menschen beschäftigt. Also die Fragen, die uns gestellt werden, bewegen sich ja oft in die Richtung, wie kannst du auf Ehe und Familie verzichten? Wie kannst du versprechen, jemand anderem gehorsam zu sein? Wie kannst du ohne Besitz, ohne persönlichen Besitz leben zu wollen, weil das doch die Dinge sind, die das Leben lebenswert machen? Und dann zu sagen, ja, mein Leben ist trotzdem lebenswert und ich empfinde mein Leben genau deshalb eigentlich als sehr erfüllt. Es öffnet einen Raum für andere Erfahrungen und andere Dinge.
Wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, schränken Sie ein oder geben Sie Freiheit? Das ist Gelübde.
Also es wäre gelogen zu sagen, dass es immer leicht fällt. Es ist, auch wir haben einen eigenen Willen, natürlich, das gehört zu uns. Und es ist nicht immer einfach, sich auf die Gemeinschaftsentscheidungen einzustellen oder es ist auch nicht immer einfach, auf Ehe und Familie zu verzichten. Es gibt einsame Momente, obwohl wir in Gemeinschaft leben. Also ich traue mich nicht zu sagen, dass es leicht ist. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon ehrlich sagen, dass mir meistens nichts abgeht. Ich empfinde mein Leben als sehr reich ausgefüllt. Ich begegne vielen Menschen. Ich habe den Luxus, Zeit für Gebet zu haben. Das höre ich ja oft von Menschen, die eigentlich ihr Gebetsleben ernster nehmen wollten und gern mehr Zeit hätten, um in die Messe zu gehen oder regelmäßig zu beten, was, wenn man Familie hat und berufstätig ist, deutlich schwerer fällt. Bei uns ist das halt im Tagesablauf schon so vorgesehen. Das ist schon auch ein Luxus, den wir uns gönnen können.
Sicherlich sind die drei Ordensgelübde ein Verzicht, aber darum auch die lange Ausbildung. Ich muss lernen, diesen Verzicht zu tun, um eines anderen Gutes, eines anderen Zieles willen. Eben auch schon, was gesagt worden ist, dass ich zum Beispiel die Zeit für das Gebet besser in mein alltägliches Leben integrieren kann, etc. etc. Ich vergleiche es auch gerne mit dem Fasten. Ich verzichte auf Essen um eines anderen Gutes, zum Beispiel der Gesundheit wegen. Und so müssen wir, glaube ich, auch die Ordensgelübde verstehen. Ich verzichte bewusst auf etwas, damit ich etwas anderes gewinne.
Bei den ersten Interviews, die ihr gegeben habt nach der Wahl, habt ihr beide auch immer angesprochen, dass sich die Ordenswelt gerade in einem starken Wandel befindet. Könnt ihr das vielleicht konkretisieren? Was wandelt sich da gerade? Was passiert da gerade? Auch im Hinblick auf, was du vorher gesagt hast, Schwester Franziska, dass Ordensleben nie eine Massenbewegung, sondern ein Programm für wenige war. Was passiert da jetzt gerade aktuell im 21. Jahrhundert?
Ich glaube, dass wir noch nicht ganz abschätzen können, wohin es sich entwickeln wird. Ich glaube, da brauchen wir auch die Offenheit, uns überraschen zu lassen, weil wir leben ja aus dem Glauben, dass Gott noch was mit uns vorhat und dass er Ordensleben auch heute will. Und das sehen wir auch. Es gibt ja junge Menschen, die sich immer noch für diesen Weg entscheiden. Gleichzeitig sind wir an einem Punkt, wo es, wenn man auf die Zahlen schaut, sieht, es gibt noch große Gemeinschaften und der Altersdurchschnitt ist sehr hoch. Nicht nur, aber besonders bei den Schwesterngemeinschaften. Und dadurch ist auch der zahlenmäßige Rückgang sehr intensiv spürbar. Auch die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, nicht nur was die Altersversorgung und Pflege betrifft, sondern auch, wie wir unsere Aufgaben erfüllen können. Wenn ich eine große Gemeinschaft voller aktiver, fitter Ordensleute habe, kann ich meine Aufgaben ja ganz anders wahrnehmen, als wenn ich merke, dass da die Kräfte stark zurückgehen und wir die Strukturen ändern müssen. Vielleicht, aber das ist jetzt nur meine Vermutung und ich weiß auch nicht, ob ich richtig liege, vielleicht geht's einfach wieder zurück zu diesem Ordensleben ist nicht eine Massenbewegung, sondern ein Lebensmodell für eher wenige, auch innerhalb der Kirche. vielleicht bietet das gleichzeitig die Chance, nochmal neu darauf hinzuschauen, was es denn bedeutet und wie wir das in möglicherweise auch anderen Formen leben können. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass die ganz, ich wollte jetzt sagen traditionell, aber das trifft es vielleicht nicht wirklich, die althergebracht, das, was du die alten Orden genannt hast, das ist ja etwas, das wir auch feststellen können, dass besonders die alten Orden relativ regelmäßig Zuwachs bekommen. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass da die Aufgaben nicht so fix vorgegeben sind. Also wenn eine Ordensgemeinschaft im 18. oder 19. Jahrhundert gegründet wurde, für eine bestimmte Aufgabe, ein Waisenhaus zu führen, die Krankenpflege zu übernehmen, ein Krankenhaus zu führen, dann ist das sehr fix vorgegeben, welche Aufgaben die Mitglieder dieser Gemeinschaft erfüllen. Bei den alten Orden und besonders bei den kontemplativen Gemeinschaften ist es sehr offen. Also da tritt man ein, um ein geistliches Leben zu führen und kann ganz verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Ob das ist, was der Papst Anton vorher schon angesprochen hat, in der Seelsorge, im kulturellen Bereich, da gibt es eine größere Offenheit. Und diese Konzentration, ich weiß, das ist ein bisschen kontroversiell, ich simplifiziere das, ja. Wenn es wieder ein bisschen mehr um das Sein geht, um unser Dasein geht und warum wir diese Lebensform führen und ein bisschen weniger um das Tun und um die Arbeit, in der sich Ordensleute ja auch ganz gut aufreiben können, wenn sie nicht aufpassen, wenn sich da wieder ein besseres Gleichgewicht einstellt. Ich will nicht gesagt haben, dass Arbeit schlecht ist, im Gegenteil. Wir sind ja auch dafür da, um unseren Aufgaben nachzugehen. Und Arbeit ist nach altem Mönchswissen sehr, sehr wichtig für das geistliche Leben. Ja, also nichts gegen die Arbeit gesagt, aber so ein bisschen mehr Konzentration darauf, warum wir dieses Leben führen, mehr sein und ein bisschen weniger tun, könnte schon auch für junge Menschen wieder attraktiv sein, glaube ich.
Die Entwicklungen des Ordenslebens heute, gerade auch in unseren geografischen und sozialen Breiten, man kann natürlich beklagen, die Zahlen werden weniger, eine gewisse Überalterung ist festzustellen. Und ich denke, dass da das Ordensleben überhaupt nicht abgekoppelt ist vom normalen gesellschaftlichen Leben. Da blicken wir einerseits in die Kirche selbst hinein, die Probleme, vor denen die Diözesen stehen, die Pfarren zusammenlegen, die Kirchengebäude verkaufen müssen etc. Wir kennen diese Probleme und Entwicklungen und aber auch in die normale weltliche Gesellschaft hinein. Die Geburtenraten gehen zurück, die Gesellschaft überaltert. Also wir finden da genau dieselben Probleme, mit denen wir jetzt auch im Ordensleben konfrontiert sind. Und eines, was Schwester Franziska auch gerade angesprochen hat, glaube ich auch in der historischen Entwicklung festzustellen, dass Orden, die gerade im 19. Jahrhundert für spezifische Aufgabenfelder gegründet worden sind, ihre Aufgabe heute erfüllt haben. So hart es vielleicht dann für die Ordensmitglieder selber klingt, aber ein Waisenhaus zu führen, eine spezielle Krankenstation zu gründen, das haben heute andere Institutionen übernommen. Wie gesagt, hier ist die Aufgabe erfüllt und da tun sich dann vielleicht andere Ordensgemeinschaften, die in ihren Aufgabenfeldern sich anders aufstellen und offener sind, dann auch in dem Wandel der heutigen Gesellschaft etwas leichter.
Also manchmal könnte man auch einfach sagen, Mission completed.
Und ist ja auch so, es gab im Laufe der Kirchengeschichte relativ viele Ordensgemeinschaften, die nicht mehr existieren.
Könnt ihr vielleicht erklären, es hat ja in der Zeitleiste gesehen dann mal so einen großen Aufschwung gegeben, bis es jetzt wieder abflacht. Was hat diesen Aufschwung bewirkt? Was war da vielleicht auch die historischen Einordnungen? Kann man das irgendwie festhalten, warum das so ein ein Boom mal gehabt hat?
Weil die Ordensgründungen auch immer Antworten auf gesellschaftliche und oder kirchliche Probleme gewesen sind. Wenn irgendwo, auch plakativ gesagt, eine Not auftritt, ein Mangel auftritt, da waren es dann gerade prophetische Figuren von Ordensgründern, die hier aus dem Glauben heraus Abhilfe tun wollten. Und da gab es natürlich historisch Zeiten, wo das, modern ausgedrückt, geboomt hat, wo es in anderen Zeiten weniger notwendig gewesen ist oder auch aus dem damaligen Zeitgeist heraus eben nicht so geblüht hat. Und genau das, glaube ich, kann man historisch recht gut herausarbeiten.
Oder auch die Absicherung einer guten Ausbildung?
Sicherlich, weil ein Ordensleben oder auch ein Leben im geistlichen Stand in vielen Gesellschaften die einzige Möglichkeit war, zu einer Ausbildung zu kommen, auch sozial aufzusteigen, war historisch so.
Und auch als Aufgabe von Ordensgemeinschaften, also Schulbildung für Mädchen zu ermöglichen, da waren Schwesterngemeinschaften die Vorreiter, wie in vielen Bereichen. Ja. Eine meiner amerikanischen Mitschwestern hat einmal vor nicht allzu langer Zeit gesagt, wir haben in den USA schon vergessen, dass das Gesundheitswesen, dass es überhaupt existiert und dass das Bildungswesen überhaupt existiert, Schwesterngemeinschaften hochgezogen haben.
Die Bildung, Gesundheitssystem geht oft auf Ordensgemeinschaften zurück, die sich da drum gekümmert haben, dass vielleicht auch Mädchen mal Ausbildung bekommen
und auch da Ärmsten gekümmert haben. Ja, und auch das ist leider, muss man sagen, in bestimmten Gegenden unserer Erde ja immer noch höchst notwendig.
Jetzt haben wir so einen Blick zurückgemacht. Propst Anton, bei euch im Stiftkloster Neuburg hat es auch in den letzten Jahren ewige Professen gegeben und vor kurzem auch eine Einkleidung. Ich kann mir vorstellen, da gibt es wahrscheinlich auch so eine Art Einstellungsgespräch. Was haben dir diese Männer erzählt, warum sie in den Orden eintreten möchten?
Also die jungen Männer, die zu uns kommen, es ist sehr deutlich zu spüren und zu erfahren, dass sie die Gemeinschaft suchen. Also das ist ein sehr wesentlicher Aspekt, warum sie zu einem Kloster kommen, zu einer Ordensgemeinschaft, wie der Name schon sagt, um nicht irgendwo alleine kämpfen zu müssen, weil natürlich gerade bei den Weltpriestern auch sichtbar wird, wie diese Einsamkeit auf vielen Pfaden zu sehen und zu erfahren ist. Und ich würde da ganz klar als Antwort die Gemeinschaft geben.
Jetzt haben wir von anderen gesprochen, jetzt möchte ich gerne zu euch beiden kommen. Was hat euch beide bewegt, in einen Orden einzutreten? Und warum genau der eine Orden, den ihr ausgewählt habt?
Bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob ich den Orden ausgewählt habe oder ob der Orden mich ausgewählt hat oder ob Gott den Orden für mich ausgewählt hat. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Treffendste. Ich habe als Kind gewusst, früh, dass ich Theologie studieren will. Ich kann mich erinnern, meine Großeltern waren ja praktizierende Katholiken. Ich sage immer so gesund, bodenständig, katholisch, in der Pfarre aktiv, in der Kirchenmusik. Mein Opa war Organist, Chorleiter. Meine Oma hat die Kirchenzeitung ausgetragen und sie waren in der Pfarrbibliothek aktiv. Also so ein bodenständiges katholisches Leben, in dem unaufgeregt klar war, dass Gott für uns eine wichtige Rolle spielt. Und ich hätte als Kind vermutlich gesagt, dass Jesus mein bester Freund ist und wollte Theologie studieren und habe das nach der Matura auch begonnen und habe im ersten Studienjahr so angefangen zu spüren, also so meine Idee war, ich studiere Theologie und dann gehe ich in die Pastoral und ich arbeite in der Kirche für Gott, mit Jesus und den Menschen. Und im ersten Studienjahr ist das Gefühl aufgetaucht, das ist vielleicht noch nicht, das war es jetzt vielleicht noch nicht. Und das ist direkt schwierig, das zu beschreiben, eine tiefe innere Gewissheit, dass Gott nicht bloß will, dass ich etwas Bestimmtes tue, sondern dass er mich ganz haben will, mich als Person, dass ich ihm mein ganzes Leben gebe. Und ich weiß, dass das Wort gefährlich ist oder sein kann, wenn man es falsch interpretiert, aber mich ganz zur Verfügung zu stellen, ihm mein ganzes Leben zu schenken. Früher hätte man da gesagt, ganz Hingabe, ne? Das ist das, wo ich meine, dass das Wort vielleicht gefährlich sein könnte. Und ich habe dann angefangen, eigentlich systematisch, ich bin ja schon Generation Internet, obwohl noch Millennial, im Internet zu suchen und habe mir verschiedene Gemeinschaften angeschaut, habe gelesen über Ordensspiritualitäten und wäre vielleicht gar nicht auf die Dominikanerinnen gekommen, wenn ich nicht eine Schwester auf der Uni getroffen hätte. Die habe ich angesprochen und habe sie gefragt, zu welchem Orden sie gehört. Und habe mir das dann angeschaut und bin auf den Heiligen Dominikus gestoßen und habe dann festgestellt, dass in diesem Orden wirklich alles verwirklicht ist, was zu mir passt und wonach ich suche. Als Theologin, als Akademikerin, also Studium ist in unserer Ordensspiritualität sehr wichtig, dass wir uns regelmäßig fortbilden, dass wir unser Wissen weitergeben, dass wir seelsorglich tätig sind, das ist ja das, was ich immer wollte, dass wir in Gemeinschaft leben und ich wollte durchaus eine ein bisschen altmodische Gemeinschaft, wo es Dinge gibt wie gemeinsames Chorgebet, ein Ordenskleid, ein Kloster mit einer Klausur, wo aber gleichzeitig eine große Offenheit für die Menschen und für die Welt von heute da ist, weil das ist ja unsere Aufgabe, dafür existieren wir ja. Und habe das alles beim Heiligen Dominikus und bei den Dominikanerinnen gefunden. Und das hat einfach gepasst. Also in meinem Empfinden habe ich relativ lang gebraucht, um zu dieser Entscheidung zu kommen. Das ist mir schon auch schwer gefallen. Ich habe gewusst, dass meine Eltern eigentlich dagegen sind, dass ihnen das schwerfällt, da zuzustimmen. Dass, im Rückblick muss ich sagen, die 2 Jahre, die ich gebraucht habe dafür, das ist eigentlich keine lange Zeit. Ja. Und meine Mutter hat später gesagt, sie hat an dem Tag, wo ich es das erste Mal gesagt habe, dass ich ins Kloster gehen will, hat sie gewusst, es wird passieren.
Wie alt warst du da ungefähr?
Wie ich es gesagt habe, 18.
Und das gespürt wahrscheinlich vorher schon?
Nein, eher so im ersten Studienjahr.
Mhm. Also wie viele Jahren bist du dann eingetreten?
Mit 21.
Also 18, 21, diese 2 Jahre.
Genau. Also ich habe den ersten Studienabschnitt fertig gemacht und bin dann eingetreten.
Und wie waren dann die Reaktionen der Eltern?
Die waren zuerst nicht begeistert.
Aber jetzt passt's.
Jetzt passt's, ja. Die haben Zeit gebraucht, um sich darauf einzustellen. Mhm. Also ich denke schon, dass das für Familien auch schwierig ist, so eine Entscheidung mitzutragen.
Wie wir vorher gehört haben, es ist ja auch kein Massenphänomen. Also
genau. Eltern wollen ja, dass es ihren Kindern gut geht. Und ich glaube, meine Eltern haben sich das ganz am Anfang nicht vorstellen können, dass es einem im Kloster gut gehen kann.
Hast du ihnen erst beweisen müssen?
Sie haben dann gesehen, dass es mir sehr gut geht und seitdem ist das alles kein Thema mehr.
Schön. Es hat sich dann doch alles zum Guten gefügt. Propst Anton, wie war es bei dir?
Ich bin in Kloster Neuburg aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen, bin auch gleich nach der Erstkommunion Ministrant in einer unserer Pfarren geworden, was sicherlich dann sehr prägend für mich gewesen ist. Und ich eben dann als Jugendlicher auch immer mit überlegt habe, Priester zu werden. Und auch wenn es nicht immer so oder sofort klar gewesen ist, aber bei der Entscheidungsfindung, Priester zu werden, war es für mich eigentlich immer klar und logisch, das dann im Stiftkloster Neuburg zu machen. Das heißt, ich habe nicht wie viele andere verschiedene Klöster gesucht und ausprobiert, sondern bei dieser Entscheidung war es klar, das dann in Kloster Neuburg zu machen. Nach der Matura habe ich das Bundesheer gemacht und bin dann im Alter von 19 bereits in das Noviziat eingetreten. Meine Berufung war jetzt sicherlich nicht irgendein einschneidendes Ereignis oder ein Blitz vom Himmel, sondern diese kontinuierliche Großwerdung in der Pfarre.
Und hat es Menschen in deiner Biografie gegeben, die dich vielleicht auch auf diesem Weg begleitet oder auch auch zu diesem spirituellen Weg auch hin begleitet haben? oder geprägt haben?
Da ich hier in Klosterneuburg aufgewachsen bin, waren mir von Anfang an auch viele der Chorherren immer schon bekannt und vertraut. Und sicherlich der Pfarrer in der Pfarre, in der ich groß geworden bin, war immer eine prägende Figur und sicherlich auch ein Vorbild, sodass ich mir dann vorstellen konnte, genau so ein Leben zu führen.
Und wie haben deine Eltern reagiert?
Meine Eltern sicher mit einer gewissen Sorge heraus, aber ich glaube auch wenn sie es nie ausgedrückt haben, ein gewisser Stolz, dass ihr Sohn da diesen Schritt in das Stiftkloster Neuburg tut. Der Cousin meines Vaters war auch Chorherr, also die Familie war es schon gewöhnt, dass hier und da so etwas vorkommt.
Also bei beiden eigentlich schon so ein lebensbegleitender Sozialisierungsprozess hin zu diesem Punkt, wo man da reinschaut. Und beide sehr jung eingetreten? Also jetzt.
Also für heutige Verhältnisse sicherlich. In vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten war es ja üblich, gleich nach der Schule in das Kloster einzutreten, was heute mehr oder weniger nicht mehr vorkommt. Aber das sind wir vielleicht noch eines der letzten, der klassischen.
Ja, das war früher auch anders. Also meine Eltern haben geheiratet in dem Alter, in dem ich eingetreten bin. Also Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg.
Und auch in dieser Berufungsgeschichte oder Ausbildungsgeschichte wann und wo man zu diesen Entscheidungen kommt, auch da gilt, glaube ich, dasselbe, dass das nicht abgekoppelt ist von dem heute üblichen gesellschaftlichen Phänomen, dass man lange Ausbildungen macht und dann entscheidet, welchen Beruf man ergreift, dass man später heiratet und Familien gründet. So ist es auch im Ordensleben.
Diese Aufnahme, also das Gespräch, da findet ja jetzt kurz vor dem Tag des geweihten Lebens am 2. Februar statt. Ich würde euch gerne bitten, den Satz zu beenden. Ich bin gerne Ordensfrau, ich bin gerne Ordensmann, weil.
Ich bin gerne Ordensfrau, weil ich in dieser Lebensform ganz mit Gott und für Gott leben kann und gleichzeitig jeden Tag die Erfahrung mache, ganz nah bei den Menschen zu sein und nicht allein zu sein.
Ich bin gerne Ordensmann, weil ich in der Gemeinschaft die Arbeit, wie es so schön heißt, am Reich Gottes tun kann und in unserem spezifischen Ordensideal eben die Arbeit als Seelsorger in der Gemeinschaft zu tun.
Und jetzt habe ich noch ein kleines Kennenlernspiel zum Schluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage euch immer zwei Wörter und ihr sagt, wo ihr euch eher hingezogen fühlt. Kaffee oder Tee?
Tee.
In der Früh Kaffee, am Nachmittag Tee.
Berge oder Meer?
Beides. Am besten ein norwegischer Fjord.
Berge.
Jesus oder Maria?
Jesus.
Jesus.
Weihnachten oder Ostern?
Ostern.
Die Frage ist schwierig. Vom theologischen sicher Ostern.
Ich meine, mein Professspruch und Wahlspruch ist die Resurrectio Mortuorum, die Auferstehung der Toten. Ich kann ja jetzt nur Ostern sagen. Und Weihnachten ist auch ein sehr schönes Fest.
Das ist jetzt eine spannende Frage für Ordensleute. Frühaufsteher oder Nachteule?
Das hat sich tatsächlich durch das Ordensleben geändert. Ich war früher eine Nachteule und bin jetzt Frühaufsteher.
Nachteule, den Wecker muss ich jeden Tag stellen.
Ich bin meistens vor dem Wecker wach.
Also gewöhnt man sich ans Frühaufstehen auch nicht, wenn man eine Nachteule ist?
Man gewöhnt sich an der Weise, dass der Wecker eben läutet, aber man bleibt trotzdem munter.
Schreiben oder lieber reden oder telefonieren halt?
Ich bin ja Psychotherapeutin und ich spreche mit meinen Klientinnen und Klienten. Und das kann ich mir nicht vorstellen, das Schreiben zu tun, obwohl ich natürlich nebenbei Notizen mache, also sprechen.
Schreiben.
Die Bibel als Buch oder lieber digital?
Buch.
Buch.
Und jetzt nochmal ein Satz zum Beenden. Ein Tag ist für mich ein gelungener Tag, wenn?
Wenn von allem, was dabei war, sowohl Begegnungen mit Menschen als auch Zeit alleine, sowohl Arbeit als auch Erholung.
Wenn der Ausgleich zwischen Gottesdienst und Gebet mit einer durchaus anstrengenden Arbeit gelungen ist.
Liebe Schwester Franziska, lieber Propst Anton, danke für das schöne Gespräch, für die Einblicke und auch für die ganzen Begriffserklärungen und Vertiefungen. Ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit euch beiden und ich glaube, wir können den Zuhörerinnen und Zuhörern versprechen, dass sie noch öfters von euch hören, lesen oder sehen werden. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich auf alles Weitere und sage danke.
Vielen Dank und alles Gute.
Ja, danke.
An die Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Alle Folgen von Orden on Air findet ihr auf www.ordensgemeinschaften.at/podcast zum Nachhören und auch in Kurzform zum Nachlesen. Wenn ihr Fragen habt oder ein Feedback geben möchtet, schreibt gerne an medien@ordensgemeinschaften.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.